sideline.
He doesn't score many. In fact, that might be his best of his career.
Der USL Podcast von Fans für Fans.
That's a Landon Donovan call.
Yes.
Herzlich willkommen zur 118. Folge von Sideline, der USL Podcast auf meinsportpodcast.de. Und wie ihr es wisst, wir sind ja im 2-Wochen-Takt oder 2-3-Wochen-Takt. Dementsprechend sind wir ja in der Preseason. Abgesehen von der Super League, aber über die reden wir heute auf jeden Fall. In der Preseason passieren immer so kleinere Sachen, kuriose Sachen, aber man hat ein bisschen Zeit, sich auch Dinge mal genauer anzusehen. Und wir fangen mal mit den kurioseren Sachen an. Klar, was ist das allertypischste Thema für die Preseason? Das sind immer Transfers. Aber auf die werden wir heute gar nicht groß eingehen. Das können wir im späteren Verlauf der nächsten Wochen mal machen, wenn dann noch mehr bekannt gegeben worden ist. Aber es gibt auf jeden Fall eine kuriose Sache, über die wir heute mal reden können. Und das mache ich selbstverständlich nicht alleine. Ich rede hier nicht mit mir alleine, sondern der liebe Wulf ist auch mit dabei.
Oh, guten Abend allerseits.
Wenn wir schon bei kurios sind, dann bist du natürlich immer ganz vorne mit dabei. Lass uns doch mal bitte einen Blick nach San Antonio werfen oder zu San Antonio werfen. Die brauchen ja einen Trainer. Jetzt denkt man sich, okay, was für eine Art Trainer könnte denn San Antonio gebrauchen oder sich eventuell aussuchen? Was vermutet man da?
Also nach dem Selbstverständnis der Fans, die sich ja als Top-Team der Top-Teams sehen und aus Sicht des Clubs, die sich ja auch selber sehr hochklassig ansehen, nur das Beste vom Besten. Also am besten ein Trainer mit langer MLS-Erfahrung oder ein Trainer aus der Liga MX. Und wenn nicht, dann wenigstens den Mark Briggs, der ja Sacramento in den letzten Jahren immer zu Erfolgen geführt hat, was die Playoffs anging. Das ist so das Selbstverständnis.
Was ja irgendwie auch Sinn ergebe, sich beispielsweise einen Trainer aus der Liga MX zu holen, um natürlich, vielleicht auch so ein bisschen aufgrund der Nähe, die mexikanischen Fans oder die Personen mit mexikanischen Wurzeln so ein bisschen an den Club zu binden, den Club für sie interessanter zu machen. Auch weil es da natürlich auch Top-Trainer gibt, von dem man profitieren könnte. Oder natürlich auch ein Trainer mit langjähriger MLS-Erfahrung. Aber jetzt ist die Frage, sie haben einen Trainer verkündet. Wer ist es denn und woher kennt man ihn?
Der gute Herr heißt Carlos Llamosa. Er ist ein ursprünglich in Kolumbien geborener Ex-Spieler, der später dann US-Nationalspieler geworden ist. Die Älteren von euch, die in MS und US-Fußball schon lange verfolgen, kennen ihn vielleicht noch, denn er hat nämlich zu Beginn der MLS-Zeiten damals angefangen zu spielen. Hat 97 bei DC gespielt, ist dann zu Miami Fusion gewechselt, spielte dann noch für 4 Jahre bei den New England Revolution Jungs und war dann 2 Jahre noch bei Chivas USA, bevor er dann ab 2009 Co-Trainer wurde bei Chivas USA. Und das war auch sein einziges, was er bisher gemacht hat. Er war Co-Trainer. Nur zum Vergleich, wir haben jetzt das Jahr 2024, fast schon 25, und er hat seit 2009 Co-Trainer-Jobs gehabt, für die sich sehr alt fühlen wollen. Das war noch vor der WM in Südafrika. Ja, und seitdem war er Chivas USA Co-Trainer für knapp 3 Saisons. Dann war er bei den New York Cosmos für, ja, 3 Saisons, bei den Refs für 1 Jahr und dann eben seit 2017 bis Ende von 2023 war er der Co-Trainer von den Portland Timbers in der MLS. Also wer ja MLS-Fußball guckt, der hat ihn vielleicht schon mal an der Bank sitzen sehen. Beim Groben und Ganzen kann man sagen, er hat sehr viel Erfahrung in heute nicht mehr existenten Teams und eben 15 Jahre als Co-Trainer von Profivereins in den USA.
Das ist definitiv eine sehr außergewöhnliche Personalie. Was wir aber festhalten können, den hatte wirklich niemand auf dem Schirm.
Bin auch echt noch nicht sicher, wie ich das finden soll, weil die werden sich irgendwas dran gedacht haben. Und klar, er hat bestimmt auch Erfahrung sammeln können in den Jahren. Ich denke nur so, vom Selbstverständnis, was du haben willst und was du dann bekommen hast, muss er schon irgendwie sehr viele Kaninchen aus dem Hut gezogen haben, um den Club zu überzeugen. Da sind irgendwelche Ideen, von denen wir noch keine Ahnung haben, weil oft natürlich fangen Trainer klein an und sind 2-3 Jahre Co-Trainer, kriegen dann vielleicht eine Cheftrainerstation im Unterbereich und arbeiten sich hoch. Aber der hatte jetzt nur Co-Trainer, noch keinen einzigen Cheftrainerposten im Männerbereich. Und das finde ich kurios, weil 15 Jahre am Stück nur Co-Trainer sein, habe ich noch nirgends irgendwo gelesen. Und ich war ja schon mit meinem Trainer von meinem Portland-Team in Maine skeptisch, der auch lange Co-Trainer nur war und jetzt irgendwie 1-2 Saisons in der Next Pro das erste Mal Trainer gewesen ist. Aber selbst der hat ja mittlerweile Trainererfahrung, wenn auch nur in der dritten Liga. Deswegen, ich bin gespannt. Ex-Trainer, diese Ex-Spieler in der MLS-Anfangszeit, der bei vielen doch schon berühmt-berüchtigten Teams war, eben Chivas USA, Miami Fusion, den Cosmos als Co-Trainer. Aber ich bin immer so ein bisschen der Meinung, dass klar Co-Trainer-Erfahrung schon wichtig ist. Du lernst ja schon viel, du machst ja auch je nach Trainer natürlich auch viel mit oder quasi mit Eigenregie. Aber es ist schon ein Unterschied, ob du mit den Haien schwimmst oder ob du der Typ bist, der dem Typen, der mit den Haien schwimmt, irgendwie das Equipment ins Wasser reichst. Und daher bin ich sehr gespannt, was jetzt sein erstes Jahr als Profitrainer bringen wird. Denn eins ist Fakt, Geduld wird man bei San Antonio eher wenig haben. Weder die Fans, die erfolgsverwöhnt sind, noch der Club, der sich ja selbst immer als Mentality Monsters bezeichnet.
Was ja auch beeindruckend ist, wenn man sich seine Vita so ansieht, viele der Clubs, mit denen er zu tun hatte, gibt's nicht mehr. Aber du hast gerade schon ein Stichwort gesagt. Die Fans von San Antonio. Da war ja zuletzt ganz schön für Unruhe. Ist es besser geworden? Ist es ruhiger geworden, gerade jetzt in der Offseason, oder geht's da wieder rund?
Ja, also die einfache Antwort wäre, Captain, wir sinken. Die lange Antwort wäre, es ist kompliziert. Beziehungsstatus, es ist kompliziert. Also zum einen sind die Fans ein bisschen genervt, weil der Club teilweise sehr viel auf Gelderwerb aus war. Also nach dem Motto, hier, wir haben neuen Merch, kauf den mal. Mit diversen Sachen. Und heute wurde bekannt, dass eine der drei Supporters Groups, die Crocketeers, aufhören werden, eine Supporters Group zu sein. Und die gibt's immerhin seit 15 Jahren. Die haben also auch schon den Vorgänger, die San Antonio Scorpions, unterstützt. Oder die Kernidee, die ursprünglich mal da war, dass die MLS nach San Antonio kommen soll. Und einer der Gründe von denen, warum sie aufgehört oder aufhören wollen, ist eben das, was der Club mit den Fans im letzten Jahr gemacht hat. Und daher, ich bin sehr gespannt. Also der Club hat viel zu tun, wenn es darum geht, die normalen Fans und die Supporters Groups und ähnliche zurück an Bord zu bringen. Und das mit einem Trainer, der noch keine Profitrainererfahrung hat. Ja, ich bin gespannt. Also das ist ambitioniert.
Ihre Zuschauerzahlen waren ja jetzt in der Saison über noch okay. Nicht mehr so krass wie in der letzten Saison, aber das, was sozusagen gefallen ist, das ist noch im Rahmen der üblichen Fluktuation. Aber tatsächlich, finde ich, ist das schon ein, ich würde nicht mal sagen interessantes, sondern fast schon gefährliches Zeichen, weil so eine langjährige, erfahrene Supporters Group, die eh schon so viel blödes Zeug mitgemacht hat, wenn die dann jetzt sagen, wir haben keinen Bock mehr auf euch, und dann ihren Support einstellen. Und ich vermute fast, ein Großteil derer, die eigentlich Teil dieser Gruppe waren, werden tatsächlich dann auch nicht mehr zu den Spielen gehen. Und das tut dann irgendwann schon weh, weil so ein Fußballspiel lebt einfach in erster Linie von den Fans. Und wenn die dann fehlen und wenn die nach und nach wegbrechen, kann das schon sehr bitter enden. Gibt's denn schon Reaktionen von anderen Supporters Groups darauf?
Ich habe bisher noch keine gelesen, nur von Leuten, die halt teilweise in Supporters Groups sind. Und auch da kam dann sowas wie, ja, man hat es quasi ahnen können. Also ist keine Überraschung sowas. Also auch da ist dann schon ein Fatalismus zu lesen und wenig Überraschung oder, oh mein Gott, wie können die nur? Ich habe noch keine Statements der anderen zwei großen SGs gelesen dazu, aber eben von Leuten, die da eben in den SGs mit involviert sind und das quasi ihre Privatmeinung raushauen.
Das wird, denke ich, in den nächsten Monaten und vor allem zu Beginn der Saison dann recht spannend werden, wie sich das entwickelt und wie sich dann auch die Zuschauerzahlen entwickeln werden. Bis dato hat San Antonio auf jeden Fall noch einiges an Hausaufgaben. Wer augenscheinlich seine Hausaufgaben ganz gut gemacht hat, war die USL Championship selbst, die einen kleinen Rekord zu seinem Finale noch erzielen konnte. Wir erinnern uns, das Finale ist ja schon wieder ein paar Wochen her. Zwischen den Switchbacks und Rhode Island endete ja 3-0 für die Switchbacks, wir erinnern uns. Diese Partie wurde von knapp 500.000 Zuschauern gesehen, was damit einen neuen Zuschauerzahlrekord eingestellt hat und sozusagen ein erster größerer Meilenstein für die USL ist, dass sie auch mit ihren TV-Rechten schon ganz gut agiert haben und da ein größeres Interesse an sich gezogen haben.
Ich finde es gut, also es ist ein gutes Zeichen, dass auch trotz der tatsächlich sehr bescheidenen Anstoßzeit durchaus Interesse da war, weil es war ja 10 Uhr Ortszeit in Colorado, nicht zwingend die beste Zeit für ein Fußballspiel, was jetzt irgendwie den großen Charakter hatte. Und wenn es da schon doch so viele gab, die es geguckt haben, wahrscheinlich ist es auch mehr als dann das MLS-Finale oder die MLS-Playoff-Spiele. Ich finde es gut, ich freue mich und hoffe, dass es weiterhin ausgebaut wird. Denn in Zukunft, denke ich mal, wird es noch weitere TV-Deals oder ähnliche Sachen geben. Und kann ja nicht schaden, schon mal so einen guten Start zu haben. Denn seien wir ehrlich, die größten Flashy-Namen hatten wir jetzt auch nicht gehabt. Klar, Rhode Island als Newcomer, irgendwie mal interessant. Aber für die wirklichen Experten oder wirklich, sagen wir mal, Leute, die noch nicht so tief in der Materie sind, waren das jetzt keine großen Namen. Wäre das jetzt, keine Ahnung, Louisville gegen Phoenix gewesen, denke ich, wäre noch mehr quasi Casuals dazugekommen. Und so finde ich schon ganz, ganz gut. Also man kann nicht drüber meckern, hat das Beste aus der sehr unschönen Anschlusszeit gemacht. Und ja, alle sind zufrieden, denke ich mal.
Übrigens als Vergleich, das MLS oder den MLS Cup, was ja dort das Finale ist, haben 468.000 gesehen. Und bei den Switchbacks und Rhode Island waren es 431.000. Also beides in etwa gleich viel. In beiden Fällen, glaube ich, hat es auch was tatsächlich mit der Uhrzeit zu tun, weil beide waren uhrzeittechnisch recht früh angesiedelt, was ich für ein Finale wirklich nicht ideal finde. Gut, gehen wir mal noch auf ein kleines Thema ein. Wobei, daraus könnte man fast auch ein größeres Thema machen, aber wir versuchen es klein zu halten. Es gibt News von dem Männerteam von Brooklyn FC. Wie lauten die denn?
Wir machen Winterschlaf. Das wäre die sehr kurze Fassung. Also ursprünglich war ja geplant, dass sie in der kommenden Saison, also 2025, in der USA Championship spielen werden. Und sie gaben eben bekannt, dass dem nicht so ist und sie noch ein Jahr brauchen. Das heißt, sie planen 2026, quasi im WM-Jahr, in der zweiten Liga der Männer mitzumachen. Ja, überrascht mich nur so mittel. Also wenn schon anfing, damals mit dem Stadionproblem mit Coney Island und ähnlichem und die jetzt irgendwo in Manhattan rumgurken, um da irgendwo noch rumzuspielen. Ich weiß nicht, vielleicht wird es am Ende auch so, dass sie sich auf das Frauenteam konzentrieren, denn das scheint ja ganz gut zu laufen. Also deswegen, ja, New York ist ein doch kompliziertes Pflaster für Fußballvereine und ich denke, du musst auch gewisse Rahmenbedingungen für die Championship erfüllen an Spielern, Trainern, Material, Stadion und Gedöns. Ist nicht zwingend einfach. Dian Kurz, Brooklyn startet ein Jahr später, erst in 26. Für mich kommt es allerdings echt nicht so überraschend. Wenn man überlegt, wie das schon für Greensboro schwer war anzufangen, dann ist es für Brooklyn wahrscheinlich auch nicht viel einfacher.
Ja, aber also dieses Thema existiert ja schon seit 20 Jahren in dieser Stadt, dass es für professionelle Fußballteams einfach wahnsinnig schwer ist, sich dort zu etablieren, weil sie einfach keine Spielstätten finden können und bauen können. Aber was man auch feststellen kann, da ist, finde ich, noch recht viel Unruhe in der USL und ich glaube, das ist eigentlich eine Hausaufgabe, die die USL noch hat, dass sie mehr lernen, mit Verkündigung von Teams umzugehen. Also, dass mal etwas schiefläuft, weil bestimmte Faktoren plötzlich eintreten und sich dann deswegen etwas verzögert, das sei akzeptiert, kommt vor und damit muss man halt leben. Aber was so ein bisschen das Problem von der USL in meiner Meinung zurzeit ist, sie haben mehrere Teams, die angekündigt wurden, aber von denen man dann über lange Zeit gar nichts hört. Und wo man dann irgendwie mitbekommt, ja, eigentlich hätten sie schon spielen sollen, aber irgendwie gibt es da immer noch keine wirklichen Infos oder sie sollen bald spielen und da ist noch nicht so viel passiert. Vielleicht sollte man künftig ein bisschen, man kann ja schon Vorverträge mit den Teams schaffen, aber ein bisschen mehr Aussagekraft oder ein bisschen mehr Seriosität bei der Verkündung der Teams an den Tag legen, sodass man dann auch mit einer recht hohen Gewissheit sagen kann, dass diese Teams in diesem Jahr starten werden. Jetzt haben sie eine neue Strategie entwickelt. Sie verkünden Teams. Das sieht man am Beispiel von Springfield. Die sind in Southwestern Missouri und da hat man gar nicht erst verkündet, in welche Liga sie gehen werden, sondern nur, dass sie kommen werden in die USL. Aber ansonsten ist da auch noch nicht viel bekannt gegeben. Weiß ich jetzt auch nicht, ob ich die Variante besser finde.
Gehe ich mit. Also bei allem, was du gesagt hast. Wir haben so viele Teams, die angekündigt worden sind, wo man gar nicht weiß, was der Stand der Dinge ist, die jetzt stellenweise gar nicht mehr auf der Upcoming Team-Liste der USL Championship oder League One aufgelistet werden. Ich denke da an USL New Orleans zum Beispiel, die ein total fancy Video hochgeladen hatten damals, wo keiner mehr weiß, ob es die überhaupt noch gibt. Oder Austin Bolt, die damals umzogen wegen dem Austin FC, wo auch keiner weiß, gibt es die eigentlich noch? Und diese Liste kann ich jetzt wirklich noch lange weitermachen, dass halt diverse Teams angekündigt worden sind und man gar nicht weiß, was Phase ist. Deswegen bin ich ganz ehrlich, ich versuche wirklich kein Team, was neu kommt, mehr zu hypen, bis halt wirklich was Sichtbares da ist. Seien es jetzt, keine Ahnung, die Akademie wurde eröffnet oder die ersten Spieler wurden verpflichtet oder. Weil so haben wir halt irgendwie viel Hype und manchmal relativ wenig. Und daher bin ich voll bei dir. Also lieber erstmal warten und vielleicht erst verkünden, wenn schon mal was da ist, als irgendwie schon ja 3 Jahre im Voraus ankünden, dass ein Team dann mitspielen wird, wenn man dann gar nicht weiß, was in den 3 Jahren so passiert.
Ja. Wobei, also wenn schon eine gewisse Sicherheit da ist, sie beispielsweise schon einen Vertrag mit einem Stadion haben, dann okay, kann man es ankündigen. Aber also ja, zuletzt war das, glaube ich, oder war es irgendwie nicht so richtig erfolgreich, ihre Ankündigungen. Da muss auf jeden Fall mehr Stabilität rein. Worauf man sich aber verlassen kann, ist, dass wir nach einer kurzen Werbeunterbrechung gleich nochmal da sein werden. Und dann geht es weiter mit einem Turnier, was kommen wird, und mit der Super League, die ja noch gespielt hat. Also bis gleich bei Sideline, der USL-Podcast auf meinsportpodcast.de.
Cary Grant spielte einen Juwelendieb in Über den Dächern von Nizza. David Niven hatte immer einen Anzug an, die hübschesten Mädchen. Sie machten coole Dinge und niemand wurde verletzt.
Und genau so wollte Surfer Jack Murphy auch sein. Ein Gentleman-Dieb, wie seine cineastischen Vorbilder. Doch er hatte auch eine düstere, eine brutale Seite und die machte ihn zum Doppelmörder und brachte ihm 2x lebenslänglich ein. Aber warum musste er trotzdem nur 17 Jahre in Haft bleiben? Die ganze unglaubliche Geschichte von Murph the Surf hört ihr bei
Tatort Sport.
Willkommen zurück zu Sideline, der USL-Podcast auf meinsportpodcast.de. Und wir springen jetzt zu etwas, was in der letzten Saison schon einmal ausprobiert wurde, für durchaus gut befunden wurde. Und klar, es ist ja immer so, du probierst erst was aus, schaust, wie es läuft, was du verbessern kannst und nimmst ein paar neue Elemente mit dazu. So macht es auch die USL. Was gar nicht so schlecht ist, weil perspektivisch gesehen hat diese Liga ja noch so einiges vor. Nicht in den nächsten Jahren, sondern wahrscheinlich auch in den kommenden Jahrzehnten. Und darunter gibt es ja auch den Jägermeister Cup. Und genau den haben sie in der vergangenen Saison schon mal ausprobiert. Und jetzt kommt etwas weiteres mit dazu. Jetzt ist er nämlich ligaübergreifend. Die League One Teams treffen jetzt auf die Championship Teams. Man hat entsprechende Gruppen gebildet, so ein bisschen wie man es auch aus der Weltmeisterschaft kennt. Und das scheint ja ganz interessant zu werden. Was ist denn ansonsten noch neu oder worauf können wir uns freuen?
Also, der USL Leagues Cup, was er ja eigentlich ist, und ja, ich weigere mich, den Sponsornamen zu nennen, wird, wie du schon sagtest, ligaübergreifend sein. Wir bekommen 6 Gruppen, jeweils 6 bis 7 Teams. Und gespielt wird insgesamt in 4 Spiele pro Gruppe. Also 2 Heimspiele, 2 Auswärtsspiele. Die Gruppensieger kommen weiter und 2 Wildcard-Teams, die dann, also insgesamt 8 Teams, die dann in der K.O.-Phase im, ein Spiel pro Runde weiterkommen können. Heißt im Wesentlichen nicht viel anders als quasi in der Saison davor. Es sind natürlich weniger Spiele pro Gruppe, insgesamt. Aber ich finde die Idee gut. Was ich wieder ein bisschen blöd finde, das ist die Aufteilung. Und zwar hatten wir ja kritisiert, dass wir immer diesen Wechsel hatten zwischen keine Ahnung, Ligaspiel, Leagues Cup Spiel, Ligaspiel, Leagues Cup Spiel. Und hier stand jetzt in dem Pressestatement, dass es die Gruppenspiele am 26. April beginnen, wo, by the way, dann auch schon Open Cup Spiele und so sein können. Und am 26. Juli beendet werden. Das heißt, wir haben einen Zeitraum von 3 Monaten für 4 Spieltage. Das ist halt sehr viel Zeit für nur wenig Spiele. Heißt irgendwie, ich hätte gesagt, du machst einen Monat oder keine Ahnung, als Beispiel machst du dann da die Spiele hintereinander weg oder wenigstens in einem engeren Zeitraum, als hier wieder dann teilweise ja Ligaspiel, Leagues Cup Spiel oder so zu mischen. Ja, aber unterm Strich, wir bekommen 6 Gruppen, die man wie üblich regional eingeteilt hat. Das heißt, man hat dann versucht, die Teams aus demselben Bundesstaat oder aus den Nachbarbundesstaaten in eine Gruppe zu packen, sodass sehr viele Derbys möglich sind. Also als Beispiel Gruppe 1 ist quasi die Kalifornien-Gruppe, wo außer Las Vegas und Spokane halt die ganzen kalifornischen Teams dabei sind. Also AV Alta, Monterey, Oakland, Orange County, Sacramento. Und dann hat dann quasi Nordkalifornien, Südkalifornien plus die 2 Gäste aus Las Vegas und Spokane, die noch da mitmachen.
Die auch mit bei sein dürfen.
Genau, und halt eben relativ dicht dran sind. Ich finde, macht ja auch Sinn. Du willst ja halt die Reisen so gering wie möglich halten. Plus es erhöht natürlich den Derby-Faktor. Dann kannst du ja erst recht Derbys oder potenzielle Derbys in der Zukunft aufbauen, wenn du halt neben quasi dem grundsätzlichen Spiel noch diesen Lokalbonus dazu haben kannst. Was halt bei manchen ligaübergreifenden Spielen halt kaum möglich war, weil du halt mit ganz viel Glück im Open Cup aufeinander getroffen bist. Und so hast du wenigstens da diesmal die gute realistische Möglichkeit. Also mal als Beispiel, wir hätten ja jetzt die Möglichkeit, dass meine Jungs von Portland, also Maine Portland, auf Rhode Island treffen. Dann hast du mal eben ein sehr, sehr gutes Spiel, fußballerisch, was sonst kaum möglich gewesen wäre, außer mit sehr viel Glück. Was halt die sofort New England Derby-Charakter hat. Das gefällt mir. Also deswegen, ich bin grundsätzlich ja eh ein Fan davon gewesen. Ich finde es gut, dass Leagues Cup jetzt wirklich ligenübergreifend ist. Mein einziger Kritikpunkt ist eben, dass es halt wieder sehr aufgedröselt wird, in 3 Monaten nur 4 Spieltage zu haben. Aber ansonsten alles gut. 6 Gruppen, 6 bis 7 Teams, 4 Spiele pro Gruppe, die Gruppensieger kommen weiter und 2 Wildcard-Teams.
Wir beide persönlich haben natürlich schon eine Lieblingsgruppe, was schlichtweg einfach daran liegt, dass unsere Lieblingsteams dort mit drin sind, beziehungsweise Teams, die wir sehr sympathisch finden. Und in unserem Fall ist es jetzt Gruppe 4, heißt die Gruppe, in der unter anderem Detroit, Hartford, Pittsburgh, Portland, Rhode Island und Westchester mit dabei sind. Und da kann es so einige Derbys geben, die noch neu sind, aber durchaus interessant sind. Die Frage des Aufdröselns, ich überlege gerade. Im Prinzip hat man die Möglichkeit, verschiedene Varianten zu probieren. Du probierst zum einen aus, ob so etwa jeden Monat 1 bis maximal 2 Spiele stattfinden, was fände ich okay wäre, weil du dann natürlich noch besser abpassen kannst mit dem US Open Cup und natürlich auch dem Ligabetrieb. Oder aber, was auch eine Möglichkeit wäre, dadurch, dass viele Spiele bis zum, oder dass die Spiele bis zum Juli gehen werden, ab Mitte Juni ist die Club-WM in den USA. Das heißt, es kann sein, dass die Ligen, da die Spiele ja in verschiedenen Bundesstaaten sind, also die Spiele von der Club-WM, dass man währenddessen in vielen Ligen, wir haben ja noch keinen Spielplan leider, eventuell zu diesem Zeitraum die Ligen unterbrechen wird, damit so ein bisschen der Fokus auch auf die Club-WM gehen kann, beziehungsweise der Fokus wird ja vermutlich eh recht groß dort sein, wenn man sich dann denkt, naja, bevor jetzt hier zu uns keiner kommt, machen wir dann halt die Pause, dass man dann vielleicht doch einen Großteil der Spiele für den Leagues Cup einfach zu dieser Zeit veranstaltet. Wäre zumindest eine Möglichkeit. Wie es zeitlich dann tatsächlich aussehen wird, das wird sich ja noch zeigen. Aber ja, ich finde es auch gut, dass jetzt beide Ligen mit beteiligt sind und wir jetzt erheblich mehr Abwechslung haben werden. Und mal sehen, wie sich das dann im Laufe des Turniers abzeichnen wird. Hast du ansonsten noch etwas zum Leagues Cup?
Nö, tatsächlich nicht. Ich bin sehr gespannt und hoffe, falls es Möglichkeiten gibt, dass wir nicht mehr diese blöden Elfmeterschießen nach jedem Unentschieden in der Gruppenphase haben werden. Das wäre mein einziger Wunsch, was so an Änderungen aus dem ersten Jahr an den eigentlichen Spielen angeht. Aber ansonsten, ich freue mich, dass er kommt, kann gerne morgen schon losgehen und ich bin sehr, sehr gehypt auf die Derbys, die es dann geben wird.
Ja, und liebe USL, alle Ligen sind damit gemeint. Es wäre schön, wenn ihr langsam den Spielplan veröffentlicht gehörtet. Dann kann man seine Reisen auch entsprechend planen. Ob man eventuell zum Leagues Cup fahren kann, ob man zu einem regulären Championship oder League One Spiel fahren kann. Nicht erst so lange warten. Wer uns gerade nicht warten lässt, ist die Super League. Wobei, gut, jetzt auch ein bisschen, weil sie sind jetzt in der Winterpause, aber sie haben bis vor kurzem noch gespielt. Und wir können ja mal, ohne jetzt schon die Ergebnisse aus dem letzten Spieltag zu verraten, aber wir gehen mal kurz auf die Tabelle. Was ist denn bis dato so dein Eindruck vom Leagues Cup? Leagues Cup, sag ich schon, von der Super League?
Dass es einige wirklich sehr gute Teams gibt, die wirklich fußballerisch immer oben dabei sind. Dass es Teams gibt, die durchaus schwankend sind und dass die schlechtesten Teams stellenweise gar nicht mal so schlecht wirken. Also als Beispiel Lexington und Spokane, das sind Platz 7 und 8, die nach 14 Spielen, also quasi ne, 2 pro Gegner, mit 12 Punkten ganz unten sind. Und wenn man sich halt die Spiele von denen anguckt, da ist halt dann halt schon mehr Qualität zu sehen, als man halt bei so einem letzten Platz oder vorletzten Platz denken würde. Und ja, ansonsten würde ich sagen, für die erste Testphase glaube ich nicht verkehrt. Über die Grundqualität, glaube ich, werden wir uns noch eine Weile streiten können, dürfen, müssen. Aber ich würde sagen, für die erste Testphase, es gab keine Skandale großartig in der Liga, die Spiele wurden gut durchgezogen, es gab einige durchaus schöne Tore und ja, unterhaltsame Spiele. Aber ich würde sagen, es ist schon teilweise ein bisschen qualitätstechnisch manchmal schwankend.
Wir können uns ja mal den letzten Spieltag ansehen. Da haben wir mal 2 Spieler rausgepickt. Zuletzt hatten wir häufig die Situation, dass die Spiele 1-0 oder 2-0 ausgingen. Aber wir sind am letzten Spieltag vor der Winterpause durchaus bei der einen oder anderen Partie mit Toren verwöhnt worden. Und dann schauen wir uns doch mal die Teams an, die unten sind, die bis dato ja vermeintlich enttäuscht haben. Und wir fangen an mit Lexington. Die haben zu Hause gespielt und hatten die Girls von DC Power FC zu Gast. Wie war denn die Partie?
Ich muss sagen, ich fand sie durchaus okay. Ich muss nur sagen, ich finde einfach DC und DC Powers Trikots stinklangweilig. Also nicht nur, dass sowohl das Original als auch das aktuelle Logo irgendwie nichtssagend sind. Mit einfach nur weißen T-Shirts aufzulaufen, ist halt irgendwie, ja, langweilig. So ein bisschen wie Inter Miami damals mit einfach einem stinknormalen rosa Poloshirt. Ja, sportlich muss man sagen, war jetzt nicht sonderlich viel zu bieten. Beide Keeperinnen wirkten stellenweise ein wenig unglücklich. Die Abwehrreihen waren auch, ich nenne es mal, nicht hauptberuflich Abwehrspielerinnen. Aber es gab ganz nette Tore. Also in der 45 plus dritten, also schon in der Nachspielzeit der ersten, hat Richardson ihr erstes Tor der Partie gemacht. Sie lief alleine aufs Tor zu und man merkte bei der Keeperin, sie ist eigentlich schon dabei, in die rechte Ecke rüberspringen zu wollen. Der Schuss geht dann aber quasi links von ihr unter die Latte rein, sodass sie quasi gar nicht mehr richtig reagieren konnte, weil sie schon mit dem Körper Richtung rechts abgeglitten ist. Ja, war das erste wirklich relevante Tor Schönkschen der Partie. Der Ball ging rein und so führte Lexington dann zu Hause mit 1:0. Auch ehrlich gesagt das erste Spannende in der ersten Halbzeit.
Was mir in der ersten Halbzeit aufgefallen ist, und das hat sich dann am Ende ja auch irgendwie bitter bestraft, DC hat gar nicht so schlecht angefangen. Also wenn man sich eigentlich die erste Halbzeit ansieht, außer der letzten paar Nachspielminuten, dann war in meinen Augen da schon DC eigentlich das spielgebendere Team mit den relevanteren Chancen. Also sie hatten in der ersten Halbzeit in erster Linie die Torchancen. Es gab beispielsweise eine Situation, wo dann am Ende nur noch die Latte im Weg war, sonst wäre es ein Tor gewesen. Und ansonsten, ja, haben sie den einen oder anderen Schuss versucht. Die Keeperin hat da einiges weggehalten, aber da waren jetzt auch keine super krassen Chancen dann weiter mit dabei. Aber ja, sie hatten ihre Möglichkeit und man hatte eigentlich schon den Eindruck, sie wollen da gerne eigentlich den Sieg mitnehmen. Gut, kurz vor der Halbzeitpause, du hast es gerade schon gesagt, fiel dann da das erste Tor des Gegners, die bis dato aber, also ich glaube, sie hatten davor irgendwie zwei Torchancen, die beide nicht wirklich relevant waren. Aber ja, so schnell kann es manchmal gehen, dass du eigentlich das bessere Team bist, zumindest in der ersten Halbzeit, aber dann am Ende doch hinten liegst. In der zweiten Halbzeit ging es dann in der 56. Minute mit dem nächsten Tor weiter. Und wieder ist es Lexington. Und dort wird der Ball in den Strafraum geflankt. Eine Verteidigerin, was in dem Fall jetzt mal besser war als zuvor in den Situationen, versucht wenigstens noch, da in diesen Ball rein zu gerätschen, kommt nicht mehr ganz ran, was dafür sorgt, dass Wisniewski war es, glaube ich, da noch an den Ball dann kam, ihn sich schnappen konnte und dann aufs Tor schießen konnte. Wenn man sich ansieht, wie das Tor zuvor entstanden war, also in der ersten Halbzeit noch, immerhin hat eine der Verteidigerinnen jetzt mal reagiert und nicht nur begleitet. Potenzial ist wohl doch noch da, manchmal in der Verteidigung.
Gehe ich mit. In der 58. dann schon 3 Minuten später gab es dann das nächste Törchen. Auch hier würde ich sagen, war so ein bisschen Glück und ja, auch ich würde sagen, auch ein wenig Zufall, könnte man sagen, der Urheber des Tores. Es gab einen Querpass von rechts rein. Richardson, die ja das 1:0 schon gemacht hat, springt so ein bisschen in den Ball hinein, erwischt den Ball, so haben wir es quasi aufgeschrieben, mit der Pike oder quasi mit der Fußspitze, wodurch der Ball eine etwas seltsame Flugkurve bekommt und mit einem Schlenzer unten links reingeht. Das war dann das 3:0, die Spielentscheidung und ja, man muss halt schon sagen, am Ende auch die verdiente Endstandsführung für Lexington, da die halt wirklich kaltstolzig waren bei ihren 10.
Ja, absolut. Also vor allem in der zweiten Halbzeit waren sie da auch das bessere Team, hatten die besseren Chancen. Von DC hat man da jetzt nicht mehr so viel gesehen. Es gab eine Sache, die mir noch aufgefallen ist. Und vielleicht hört uns jemand, der schon mal vor Ort im Stadion von Lexington war und uns mal sagen kann, was ist da drumherum? Wenn man sich die Karte ansieht, dann sieht man, das scheint eine Art Universitätsgelände zu sein. Es gibt direkt daneben ja noch ein riesiges Footballstadion, wo ich glaube, die örtliche Universitätsmannschaft, die wahrscheinlich wahnsinnig bekannt ist, spielt. Und ansonsten gibt es noch viele Trainingsplätze für andere Sportarten. Aber was besonders aufgefallen ist und was ich sehr interessant fand, weil jetzt nicht so viele Zuschauer im Stadion waren, konnte man es auch besonders gut sehen, ist mal wieder diese riesige US-Flagge, die man an der einen Ecke des Stadions sehen kann. Also sie ist außerhalb des Stadions natürlich. Das sind diese Flaggen, die man sonst immer an den Interstates oder so sieht, wo meistens eigentlich so Autohändler sind. Aber wenn ich mir die Karte ansehe, dann ist da kein Autohändler. Also vielleicht kann uns ja mal jemand die Gegend beschreiben. Es sah sehr interessant aus, da im Hintergrund diese wirklich riesige US-Flagge zu sehen. Man kennt natürlich größere US-Flaggen, aber diese riesigen sonst bei Autohändlern oder Autorasthöfen bekannten Flaggen, die so wirklich überdimensional groß sind, da an so einem Stadion, in der Nähe eines Stadions hängen zu sehen, sah auch mal faszinierend aus. Wollen wir eine kurze Pause machen oder wollen wir direkt zum zweiten Spiel gehen?
Ich würde sagen, lass uns noch ins zweite reingehen. Wir sind ganz so schön im Thema.
Die zweite Partie, ich habe es ja schon angedeutet, wird auch eine Partie sein von einem Team, was man nicht besonders gut einschätzt, nämlich Spokane. Die mussten auswärts ran bei Tampa Bay. Wie würdest du vorab denken, geht diese Partie aus?
Ich würde sagen, am Ende doch ein bisschen eher Richtung Tampa. Die haben mir so auf die ganze Saison bezogen bisher stabiler und auch besser gefallen. Aber die haben irgendwie so ein bisschen Pech mit den Keeperinnen stellenweise gehabt. Deswegen, ja, Bauchgefühl sagte Tampa, Hirn sagte, wahrscheinlich schafft Spokane irgendwie dann doch.
Ich meine, mich auch zu erinnern, wir hatten ja schon die eine oder andere Partie von Tampa gesehen und waren da immer so, das sieht gar nicht so schlecht aus, was sie machen. Aber am Ende sind es, entweder ist es hinten ein Problem oder vorne, dass man die Chancen nicht nutzt. Gehen wir mal in die Partie und schauen uns mal an, wie es da geworden ist. Es fing nämlich mit Dudeltoren an, so viel kann man schon mal sagen. In der 15. Minute. Tampa steht im Strafraum von Spokane, beziehungsweise gibt es eine Ecke. Diese Ecke wird sauber hoch ausgeführt. Der ideale Bogen landet bei einer Mitspielerin, die versucht, den Ball irgendwie mit dem Kopf, Oberkörper irgendwie ins Tor zu drücken. Das bedarf auch mehrerer Versuche irgendwie. Da stehen natürlich auch die Torhüterin von Spokane sowie zwei Verteidigerinnen mit auf der Linie oder kurz vor der Linie. Aber irgendwie duselt sich dann da dieser Ball. Wie gesagt, ich weiß noch nicht mehr so richtig, was da alles für Körperteile mit reingedrückt haben. Duselt er sich dann irgendwann hinter die Torlinie, sodass sie dann in Führung gegangen sind.
Es dauerte tatsächlich nicht lange, bis es einen Ausgleich gegeben hat, und zwar in der 21. Und da muss ich sagen, hat mich Spokane durchaus beeindruckt, vor allem auch im Blick auf das spätere Spiel. Die sind ziemlich gut in Standardsituationen. Denn Ekic hatte einen Freistoß, doch würde ich schon sagen, sehr rechts lastig, versetzt vom Strafraum aus gesehen. Heißt, der Ball könnte niemals direkt aufs Tor gehen, außer du hast jetzt irgendwie einen magischen Fuß. Trotzdem kommt der Freistoß, der quasi eine Flanke ist, perfekt in den Strafraum geschlagen, Richtung des linken Pfostens. Thomas springt hoch und haut den Ball per Kopf rein ins Tor. Und ja, wie schon erwähnt, das war nicht das erste Standardtor dieser Art und daher muss man sagen, gut gemacht, gut eingeübt und das sah wirklich gut aus.
Und weil es so gut geklappt hat, haben sie es nochmal gemacht. In der zweiten Halbzeit, in der 56. Minute, wieder von rechts, diesmal ein bisschen weiter im Winkel drinnen, sodass der Winkel nicht wie eine Flanke war, sondern rein theoretisch hätte man auch direkt aufs Tor schießen können. Würde aber nicht so schön aussehen, deswegen hat man die ganz klassische Variante genommen. Der Ball geht wieder hoch in den Strafraum zur Mitspielerin und dann, ich glaube, in dem Fall war es auch wieder der Kopf, ab ins Tor. Also Standards können sie wirklich. Das muss man ihnen absolut lassen.
Dann kam ja der Abend der Natascha Flint. Ist vielleicht sogar ein guter Folgentitel. Auf jeden Fall, Frau Flint hatte zwei sehr gute Szenen innerhalb relativ kurzer Zeit. In der 65. kommt sie ungestört von links in den Strafraum reingerannt. Und da hat die Keeperin natürlich immer zwei Möglichkeiten. Entweder sie bleibt auf der Linie und versucht quasi beide Winkel gleich gut abdecken zu können. Oder sie kommt raus, versucht den Winkel für die Schützerin zu verkürzen, macht aber damit natürlich dann den Rest des Tors ziemlich weit auf. Sie entscheidet sich für die zweite Variante, was dann Flint die Chance gab, den Ball unten rechts ins lange Eck reinzuschießen. Hat sie gemacht, damit der Ausgleich für Tampa Bay Sun. Und ja, nicht wie gesagt die letzte Szene der guten Dame.
Ja, denn 3 Minuten später musste sie wieder arbeiten. Allerdings hatte sie eine nette Mitspielerin, die hat schon sehr, sehr viel für sie getan, dass Frau Flinter jetzt nicht mehr so wahnsinnig viel machen musste. Denn die ganze Aktion in der 69. Minute resultiert aus einem Konter. Und diesen Konterball schnappt sich Jade Moore. Und Jade Moore läuft quasi von ihrem eigenen Strafraum aus bis weit in die Hälfte von Spokane. Wird dabei nicht wirklich irgendwie mal gestört. Da stehen so ein paar Mitspielerinnen rum. Vielleicht geht mal ein Fuß in die Richtung des Balls, aber nicht wirklich aktiv. Sie verteidigt ihn da sehr gut und passt ihn dann einfach zu Natasha Flint. Und Natasha Flint hat recht viel Platz, kann den Ball aufs Tor schießen und dann steht es 3-2.
Muss ich sagen, ist halt dann auch schon ein gewisses Qualitätsmerkmal. Wenn du A, nach einem Rückstand zurückkommen kannst und das halt auch wirklich effektiv machst, und B, wenn du halt auch als Stürmerin wirklich die Sachen machst, die du kannst. Weil, seien wir ehrlich, viele Chancen haben, aber in den nichts reinbringen, bringt dir halt wirklich weniger, als halt hier aus dem wenigen, was du hast, das Richtige rauszumachen. Ist eine doofe, dämliche Phrase, aber passt halt wirklich hier aufs Spiel. Denn am Ende ist nämlich genau das, was woraus am Ende ankommt. Dass du die meisten Tore machst und dann bringt es am Ende eher wenig, die schönsten Standardchancen des Spiels zu haben. Oder mehr Ballbesitz oder 80.000 Torschüsse. Und daher kann man wirklich sagen, ja, Natasha Flint hat das Spiel entschieden. Und am Ende finde ich auch nicht zu Unrecht. Das war also wirklich, ja, schöne Tore, richtig gemacht für einen Stürmer. Oder eine Stürmerin in unserem Fall. Und ja, eine lohnenswerte Partie, muss man sagen. Zwischen Platz Nummer 5 und Platz Nummer 8 durchaus unterhaltsam. Also hat mir sehr gut gefallen und kann man nur empfehlen, sich nochmal anzugucken. Oder eben als Highlight, wenn man ein bisschen ungeduldiger ist.
Ja, absolut. Und also ich finde nicht mal, dass man gesehen hat, dass die beiden Teams jetzt nicht so weit oben in der Tabelle stehen, eher sogar vorletzt in der Tabelle sind, sondern beide Teams haben in dem Fall ein ordentliches Fußballspiel mit schönen Toren und schönen Situationen gebracht. Da habe ich ehrlich gesagt von Teams, die weiter oben in der Tabelle stehen, schon erheblich schlimmere Partien gesehen. Also können sie in die Zeit nach der Winterpause durchaus mit einem gewissen Selbstbewusstsein gehen und dann angreifen und noch die notwendigen Punkte holen, dann steht man eben nicht mehr unten in der Tabelle. Ich habe gerade versucht, nebenbei mal schnell nachzuschauen, wann es dann weitergeht, habe es aber auf die Schnelle nicht gefunden. Weißt du es zufällig? Im März, glaube ich, oder? Nee, das wäre zu lang.
Ich meine, Februar geht's weiter. Ich gucke mal ganz kurz nach, gib mir eine Sekunde. Ja, Februar war richtig. Das erste Spiel wird am 9. Februar stattfinden. Genau. Ist halt eben die Krux daraus, dass du den nach dem europäischen Kalender oder nach dem quasi Weltkalender richtest. Und halt trotzdem jetzt quasi ein bisschen Pause machen muss aufgrund der Feiertage, des Wetters und Ähnlichem.
Wobei das jetzt eigentlich gar nicht so ideal ist, weil jetzt gerade ist nämlich die Phase, wo in allen anderen Ligen ist ja Ruhe. Das heißt, jetzt könntest du dir eigentlich die Zuschauer greifen. Im Februar fängt die Preseason in allen anderen Ligen wieder an. Und da die NWSL, die ja der direkte Konkurrent Super League ist, ab Februar ebenfalls in der Preseason sein wird, die mit MLS-Teams sogar zusammen sein wird dieses Mal, weiß ich gar nicht, ob man sich da so einen großen Gefallen getan hat. Vielleicht sollte man in der nächsten Saison darüber nachdenken, doch noch länger zu spielen. Oder zumindest wieder früher anzufangen. Hast du ansonsten noch etwas für heute?
Ich wollte nur ganz kurz einen Überblick über die Tabelle geben, jetzt wo es quasi nicht mehr weitergeht und quasi so ein bisschen die erste Hälfte der Saison rum ist. Brooklyn ist auf Platz 1 und ist quasi Herbstmeisterin geworden. Also Brooklyn auf Platz 1 mit 29 Punkten aus 14 Spielen. Dallas auf der 2 mit 23 Punkten. Danach kommt Carolina mit 21 und Fort Lauderdale mit 20. Die sind alle über dem Playoff-Strich. Also sie kommen theoretisch in die Playoffs, wenn jetzt Playoff quasi Start wäre. Unter dem Strich haben wir Tampa Bay mit 19 Punkten, also auch nur einem weniger. Und dann kommt die erste richtige Lücke. DC Power mit 13 Punkten aus 14 Spielen. Lexington hat 12 aus 14 Spielen. und Spokane ebenfalls. Und ja, genau. Das ist also die Reihenfolge nach der ersten, kann man sagen, ja, Winter-Herbstpause. Brooklyn, Dallas, Carolina, Fort Lauderdale in den Playoffs, in der Theorie. Tampa, DC, Lexington und Spokane nicht.
Wobei da natürlich noch alles recht nah beieinander ist. Also klar, es gibt diesen Gap dazwischen, aber es ist alles noch machbar. Es wird also noch weiter entspannt bleiben. Wenn du ansonsten nichts mehr hast, würde ich sagen, war's das für heute?
Ich kann nur noch empfehlen, wer ein bisschen was Spaß über die Feiertage haben möchte. Ich hatte die Gelegenheit, Duke Keith zu interviewen, den Play-by-Play-Kommentatorin von El Paso Locomotive aus der USA Championship. Wer also gerne mal ein wenig erfahren möchte, wie so ein anderer Blickwinkel auf die USL ist, aus Sicht des Kommentatoren und generell, wie sie sich vorbereiten, was einen guten Kommentatoren ausmacht und weiteres, kann ich gerne empfehlen, sich das mal anzuhören. Es ist, rein logisch natürlich, auf Englisch geführt worden, trotzdem sehr unterhaltsam und lehrreich. Und das wäre so mein kleiner Tipp für die, quasi so ein bisschen lernen wollen und nicht nur berieselt werden wollen von uns.
Wir versuchen mal daran zu denken, es zu verlinken. Gut, da jetzt quasi Winterpause bzw. Off-Season ist, brauchen wir jetzt dieses Mal gar nicht auf den YouTube-Kanal zu verweisen, außer man will sich nochmal Highlights oder gar ganze Spiele ansehen oder Zusammenfassung der besten Tore, der besten gehaltenen Bälle, was auch immer. Das kann man alles bei USL on YouTube machen. Ansonsten erreicht man uns auf Twitter unter Box2Box und auf Facebook unter US Soccer News. Wir hören uns, wenn bis dato keine großen, krassen Neuigkeiten passieren, über die man sofort dringend sprechen muss, dann in 2 Wochen höchstwahrscheinlich wieder bei Sideline, der USL-Podcast auf meinsportpodcast.de.
Sideline.
He doesn't score many. In fact, that might be his best of his career.
Der USL-Podcast von Fans für Fans.
That's a Landon Donovan call.
Yes.